Lieben, wir wollen auf den Predigtext und ich möchte mit euch gerne weitermachen im Markus-Evangelium. Dort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind und wer weiß noch, was wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Noch eine Idee, da ging es. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn keiner weiß. Ging es um den Einzug Jesu in Jerusalem. Ja, wie er auf einen Esel nach Jerusalem hineinkommt. Und das, was jetzt folgt, ist herausfordernd, weil wir werden eine Seite von Jesus sehen, die uns vielleicht auch erschrecken kann, wenn wir das mal uns genauer anschauen. Aber ich denke, dass da auch Ermutigung drin zu finden ist. Aber ich möchte uns den Text einfach mal lesen, was wir sind in der Passionswoche, das heißt in der letzten Woche Jesu. Ja, sonntags zieht er nach Jerusalem ein. Und was geschieht jetzt? Und heute erleben wir Montag und Dienstag. Montag und Dienstag. Und hören wir uns das einfach mal an. Und eigentlich geht der Text von Vers 12 bis 25, aber damit wir den inneren Zusammenhang nochmal herstellen können, lese ich ab Vers 11, weil das wichtig sein wird auch. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Und sie kommen nach Jerusalem, und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsel und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir beten auch, dass du uns jetzt durch deinen Geist leitest, wenn wir uns versuchen, diesen Text zuzuwenden, dass wir ihn so verstehen, wie er für uns heute zu verstehen ist, dass wir ihn richtig lesen, die richtigen Verbindungen machen und dass wir dich und dass wir Jesus und sein Herz darin erkennen und dass das am Ende auch wirklich eine Ermutigung für uns ist. Dass wir aber auch verstehen, Herr, wo du selbst keinen Spaß verstehst mehr. Leite uns einfach auch jetzt dieser Stunde. Amen. Lieben, manche Menschen haben ein Bild von Jesus, wo sie sagen würden, Jesus versteht gar keinen Spaß. Ja, sobald Christen lachen, wir haben solche Christen, kennen wir in unserer eigenen Geschichte, die sobald Christen lachen, haben sie ein schlechtes Gewissen. Das kann ja nicht sein. Ja, weil Jesus selbst, dass er heiter ist, dass er fröhlich ist, eine fröhliche Stimmung verbreitet, da ist immer eine trübe, irgendwie eine trübe Stimmung. Ich überzeichne das Bild jetzt mal, aber das gibt es. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn du was für ein Bild du von Jesus hast. Ja? Ich denke, dass Markus uns ein Bild von Jesus schenkt, das sehr emotional ist. Dass Jesus viel unterwegs ist, dient, Menschen hilft, ununterbrochen. Und ich kann mir nicht anders vorstellen, das sieht man auch oft am Ende dieser Wunder im Markus Evangelium, vor allem in den ersten 5 und 6 Kapiteln, dass Menschen immer jubelten, sich gefreut haben. Und da hat nicht Jesus gesagt, jetzt stopp, jetzt das reicht aber jetzt mal. Nein, er hat das noch gefördert. Weil das letztlich zur Ehre Gottes war. Und das ist eigentlich das Bild, was Markus uns hauptsächlich zeichnet. Oft als letztes Bild in den Geschichten. Aber, ihr Lieben, es gibt auch diese Momente, wo wir wirklich sagen müssen, Jesus versteht keinen Spaß mehr. Wo es wirklich todernst wird. Und der Text heute ist so ein Text. Einen solchen Moment haben wir heute mit dem, was wir die Tempelreinigung und die Verfluchung des Feigenbaums nennen. Es tut mir ein bisschen leid, wenn du heute vielleicht heute Morgen hier bist und sagst, ich brauche dringend eine Ermutigungspredigt und jetzt kommt so ein Text. Ich denke schon, dass uns solche Texte auch ermutigen können. Wir müssen bei solchen Texten, ihr Lieben, ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht auch mal aushalten, einfach mal Stille halten und das mal durchgehen, was ist es denn, was Jesus hier so verärgert? Versuchen wir einfach mal, Jesus zu verstehen. Und vielleicht liegt dann auch eine Ermutigung darin für uns. Ich hab's genannt, ich wollte es nicht so, ist irgendwo der Drücker? Ja. Dankeschön. Ich habe es genannt heute Morgen, um das nicht ganz so negativ aufzunehmen. Ich habe es genannt, Jesus, wenn mit ihm nicht zu spaßen ist. Jesus, wenn mit ihm nicht zu spaßen ist. Markus 11, die Verse 12 bis 25. Mit Jesus ist nicht zu spaßen, 3 Punkte dazu, mit Jesus ist nicht zu spaßen bei einem fruchtlosen Leben. Zweitens, mit Jesus ist nicht zu spaßen bei Ablenkung von der Anbetung Gottes. Drittens, mit Jesus ist nicht zu spaßen bei ungenutzten Gebetschancen, die Veränderung schaffen könnten. Die Veränderung schaffen könnten. Fangen wir einfach mal an, ihr Leben. Das Erste, was ich sage, und ich denke, was Jesus hier anspricht, ist, Frucht ist unabdingbar für ein Leben, das vorgibt, mit Gott unterwegs zu sein. Frucht ist unabdingbar. Das ist eine sehr herausfordernde Passage hier, was wir lesen, die Geschichte vom Feigenbaum, die Verse 12 bis 14. Manche oder viele Bibelausleger sagen, das ist die schwierigste Passage überhaupt im ganzen Markus-Evangelium. Und wenn wir Zeit hätten, würde ich mit euch gerne ein bisschen dort hineingehen, denn es stellt uns eigentlich vor viele komplexe Fragen. Ich weiß nicht, ob bei euch diese Fragen innerlich aufpoppen. Was tut Jesus hier eigentlich? Darf ich mir folgende Fragen euch einfach mal stellen, um euch einfach mal ein bisschen diese Episode einzuführen und zu zeigen, wie komplex eigentlich diese Geschichte ist, was hier geschieht. Dass Jesus einen Feigenbaum sieht, er zu dem Feigenbaum geht, weil er hungrig ist und er sieht, der Feigenbaum hat nichts als Blätter. Und dann verflucht er diesen Feigenbaum. Das erste Mal, dass wir Jesus fluchen, sehen, dass er etwas verflucht. Was ist so schlimm? Eine folgende Frage, ihr Lieben, denkt mal drüber nach. Jesus kann, wenn wir nur die Geschichte davor lesen, die Geschichte mit dem Esel, könnt ihr euch daran noch erinnern? Wie Jesus seine Jünger losschickt. Er kann präzise voraussagen, wo sie den Esel finden, in welcher Straße sie den Esel finden. Er kann genau sagen, was passiert, sobald sie den Esel losbinden, was die Leute sie fragen werden. Kann er alles sagen. Er weiß genau, wie die Geschichte ist. Und es passiert alles präzise, ganz genau. Aber er ist nicht in der Lage, einen Baum, der in unmittelbarer Entfernung steht, zu beurteilen auf seinen Zustand. Ob er Frucht bringt oder nicht. Wie passt das zusammen? Und wenn wir nochmal weiter zurückgehen im Markus-Evangelium, in Markus 2 haben wir die Geschichte von dem Gelähmten gesehen, der von vier Freunden getragen wird und die kommen nicht durch zu Jesus, weil im Haus das zu eng ist und sie gehen aufs Dach, lassen ihn von dort hinab und Jesus vergibt ihm seine Sünde. Und Jesus liest und er weiß die Gedanken der Menschen, die beiden sind, er kann die Gedanken der Menschen lesen. Er schaut ins Herz und er weiß genau, was abgeht. Geschichte in Markus. Aber er ist nicht in der Lage, den Zustand dieses Baums mit ein bisschen Abstand davon zu beurteilen. Warum kann Jesus den Baum nicht lesen? Wie ist es möglich, dass der, der mit einem kleinen Frühstück 5000 Menschen sättigt, das waren ja nur 5000 Männer, also es waren ja noch wesentlich mehr Menschen, wie ist es möglich, dass dieser am Ende an einem Baum frustriert ist und scheitert? Wie passt das zusammen? Und dann, vielleicht die schwerste Frage überhaupt. Warum nur um alles in der Welt lässt Jesus so eine, möchte fast schon sagen, gehässige Aussage gegen einen unbesäten Baum raus? Warum? Das ist so gar nicht Jesus, oder? Gar nicht. Bei all dem, was wir bisher gelesen haben und gehört haben in Markus 5, warum schüttet Jesus seinen ganzen Frust gegen einen Baum aus und verflucht ihn sogar auf Ewigkeit hin? Nur weil er keine Frucht bringt zu einer Zeit, zu der es sowieso keine Frucht gab? Wow. Habt ihr Antworten? Spannend, darüber mal ins Gespräch zu gehen. Sehr spannend. Ich denke, ihr Lieben, in diesem Text, den wir gelesen haben, kommen zwei Objekte zum Tragen. Das eine ist der Feigenbaum und das andere ist was? Der Tempel. Jesus sehen. Und irgendwie hängen diese beiden zusammen. Irgendwie gehören diese beiden hier zusammen. Eng zusammen. Ich glaube, sonst können wir das nicht wirklich erklären, was Jesus hier am Feigenbaum vor sich nimmt. Da ist eine innere Verbindung, ihr Lieben. Ich glaube, die müssen wir sehen. Etwas, was wir oft in Markus sehen, es gibt so etwas in einer Geschichte wie eine Sandwich-Struktur. Ja, das ist, Markus beginnt mit einer Geschichte, unterbricht diese, eine andere Geschichte dazwischen passiert, fertig, und dann kommt er zurück zu der ersten Geschichte. Und so ist es auch hier. Markus 12, Markus 11, 12 bis 14, Pointer funktioniert nicht, da sehen wir den Fluch, den Jesus über den Feigenbaum ausspricht, dann geht er in den Tempel, räumt dort ordentlich auf, und am nächsten Tag kommt die Geschichte wieder zurück zum Feigenbaum. Das zeigt, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Das Zweite, was wir sehen können, wo wir auch eine direkte Verbindung zwischen Tempel und Feigenbaum machen können, ist, Jesus verflucht den Feigenbaum und der räumt den Tempel auf. Meiden handelt Jesus gerichtsmäßig. Richtig? Und das Nächste, ihr Lieben, deswegen hatte ich Vers 11 auch gelesen. Was ist das Letzte, was Jesus im Tempel tut? Noch am Sonntag. Er geht durch den Tempel an diesem Tag, wo er eingereist ist. Er geht durch den Tempel und er schaut sich nur um, richtig? Er inspiziert den Tempel. Und man merkt schon, da braut sich was an, aber den Sonntag macht Jesus nur nichts. Er beobachtet nur und er fällt ein Urteil, aber er spricht es noch nicht aus. Das Urteil spricht er erst am Montag. Und genauso den Baum, Jesus geht zu dem Baum und inspiziert ihn. Worauf? Auf Frucht. Merkt ihr, was sucht Jesus in beiden Fällen? Sowohl am Feigenbaum als auch an den Dingen, die mit dem Tempel in Israel zusammenhängen. Frucht. Wenn eine Nation oder Menschen, die mit Gott lange unterwegs sind und Gott dienen und Gottesdienste feiern, aber ohne Frucht bleibt, versteht Jesus keinen Spaß mehr. Ich denke, diese innere Verbindung ist wichtig, weil sonst können wir am Ende nicht wirklich erklären, was das hier mit dem Feigenbaum auf sich hat. Wir können es nicht erklären, wenn wir diese Verbindung zwischen Feigenbaum und Tempel nicht herstellen. Weil das ist eine symbolische Handlung. Wenn Jesus den Feigenbaum verflucht, dann verflucht er nicht den Feigenbaum, weil der Feigenbaum besonders böse ist, besonders schlecht ist oder giftig ist oder gefährlich ist oder irgendwas. Er verflucht nicht den Feigenbaum des Feigenbaums willen, dass der Feigenbaum irgendwas, sondern er verflucht, weil der Feigenbaum letztlich steht für das religiöse System Israels. Das, was Israel in seinem Inneren ausmacht. Im Alten Testament wird Israel öfters mit dem Feigenbaum verglichen. Jeremia 8,13, wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der Herr, keine Trauben sind am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum. Da sehen wir, ich werde euch wegnehmen, weil keine Feigen, weil keine Frucht da ist. Hosea 9, Vers 10, wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Und Jesus selbst benutzt das Bild Israel und Feigenbaum in, ich glaube, Lukas 13 ist es. Einige von euch kennen die Geschichte, wo es dort einen Weinbergsbesitzer gibt und den Weingärtner. Und der Weinbergsbesitzer, was tut er? Er kommt zu dem Weingärtner und sagt, ich habe einen Feigenbaum hier in meinem Weinberg. Der ärgert mich. Seit 3 Jahren. Wir arbeiten und machen und tun und ackern. Und er bringt keine Frucht. Also sagt er, was tun? Hau ihn an. Mach kurz den Prozess. Und was macht der Weingärtner? Er sagt, bitte, gib ihm noch eine Chance. Ich werde mich um diesen Feigenbaum bemühen. Ich werde die Erde lockern, ich werde ihn düngen, ich werde tun, was immer möglich ist. Und dann schauen wir nach dieser Saison, ob sich irgendwas tut. Sollte sich nichts tun, tu mit ihm, was du willst. Also, diese zwei Geschichten hängen, merken wir, sehr eng miteinander zusammen. Nur hier erzählt Jesus das nicht als Gleichnis, sondern hier benutzt er einen tatsächlichen Feigenbaum als wirkliche Botschaft für Israel. Ihr Lieben, der Sinn des Feigenbaums ist, Frucht zu produzieren, die man essen kann. Er soll nützlich sein, um Hunger zu stillen. Und Jesus hat Hunger. Er geht zu diesem Feigenbaum, findet keine Frucht und verflucht ihn. Das ist das letzte Wunder im Markus-Evangelium. Es ist das einzige Wunder, das zerstörerischer Natur ist. Und es ist das einzige Wunder, das Jesus für sich selbst tut. Weil er Frucht sucht und Hunger hat. Und ihr Lieben, das wirkt so gar nicht nach Jesus. Aber wenn wir diese Verbindung machen zwischen Tempel und Feigenbaum, ihr Lieben, dann merken wir, da kann etwas gewonnen werden. Dann können wir sehen, okay, das macht Sinn, weil da drin eine Botschaft an Israel, an das religiöse Israel gerichtet ist. Das Gericht, das Jesus ausspricht, richtet sich gegen Israel, weil sie keine Frucht gebracht haben. Trotz des Tempels, trotz der Gottesdienste, trotz des Opfers, trotz der Anbetung. Und ihr Lieben, da waren täglich Gottesdienste. Trotz Gottes Gebote ist. Der Tempel hat seinen Zweck verfehlt. Lieben, Jesus sagt hier, geistliche Frucht ist nach einem Leben mit Gott unabdingbar. Und das, was Jesus hier berührt, ihr Lieben, das kann uns heute genauso treffen. Denn ganz ehrlich, gerade die, die schon lange auch dabei sind, ist es nicht so, wenn man kann geistlich so aktiv sein, ständig am Geben, einen Gottesdienst nach dem anderen sich anhören, eine Gebetsstunde nach der anderen, Bibel lesen, beten, Opfer bringen. Und dennoch, und das ist das, was diese Geschichte erzählt, und dennoch bei all dem mit Gott nichts zu tun haben. Das ist das, wo Jesus den Finger in den Wundenpunkt legt hier. Wo er sagt, das macht Geistlichkeit gefährlich. Weil das möglich ist. Israel ist das Beispiel dafür. Wenn ich euch fragen würde,
ihr macht jetzt mal innerlich eine Liste, okay? Nehmt mal einen Zettel in die Hand und einen Stift. Und ich sage euch, schreibt einmal auf, wie würdest du erklären, wie würdest du beschreiben, wie sieht es aus, wenn Menschen Gott verlassen? Und du stellst leichter darüber, wie sieht es aus, wenn Menschen Gott folgen, nicht wahr? Aber jetzt drehen wir mal das Ganze um und wir sagen, okay, wie sieht das aus, wenn Menschen Gott verlassen? Wie würde das deiner Meinung nach aussehen?
Was würde auf dieser Liste stehen? Macht euch gerade mal ein paar Gedanken. Was würdest du draufschreiben? Mich würde es wundern, wenn nur auf einer Liste von allen, die heute Morgen hier sind, auch stehen würde, Gott verlassen kann heißen, viele Dienste tun für Gott. Gott verlassen kann heißen, viele Gottesdienste besuchen. Gott verlassen kann heißen, Bibel lesen. Gott verlassen kann heißen, viele Predigten. Gott verlassen kann heißen, viel beten. Gott verlassen kann heißen, sein Zehnten. Gott verlassen kann heißen, viele Dienste für Gott zu unternehmen. Wer von uns hätte diese Dinge auf seiner Liste gehabt? Ich glaube, keiner. Aber das sind genau die Dinge, die auf der Liste von Jesus stehen. Das sind die Dinge, die Jesus anprangert bei Israel. Und möglicherweise auch manchmal bei uns. Das große Problem mit religiösen und geistlichen Einrichtungen ist, dass man unglaublich involviert sein kann, aber Gott selbst darin fehlt. Gott selbst darin fehlt. Das ist, was Jesus hier anprangert. Ihr Lieben, Frucht spricht von einer lebendigen, von einer gesunden Beziehung zu Gott. Von einer echten Beziehung, aus der man lebt. Echte Geistlichkeit ist vorhanden. Kein aufgesetztes geistliches Leben. Keine Gesetzlichkeit. Wisst ihr, wenn unsere Geistlichkeit nicht funktioniert, wird sie oft ersetzt durch Gesetzlichkeit, um uns selbst das Gefühl zu geben, wir sind geistlich. Und Wir alle stehen in der Gefahr, uns in einem geistlichen Aktivismus zu verlieren oder oder vielleicht auch manchmal dahinter zu verstecken. Die Lösung dafür heißt, nee, dann tue ich lieber gar nichts. Weil dann lasse ich lieber alle anderen machen, weil damit ich nicht in die Gefahr komme, ich könnte mich nicht hinter geistlichem Aktivismus, lass lieber die anderen machen. Das ist nicht die Lösung, weil ich gerade durch Diensten überhaupt erstmal an mir selbst die Chance habe zu entdecken, warum tue ich das eigentlich, was ich tue. Wenn mir Dinge schwerfallen, dann kann ich prüfen, mit welcher Absicht tue ich das? Ist da wirklich noch ein Herz, das für Gott schlägt, dass ich Gott damit lieben will? Ist da wirklich noch etwas, was ich tue, weil ich Gott damit suche und ihn ehren will? Und das kann ich nur entdecken, wenn ich mich einsetze. Aber ich kann mich auch damit verbinden. Und sagen, ist doch alles in Ordnung, ich bin doch so aktiv.
Lieben, entdecke ich Frucht in meinem Leben? Das ist eine entscheidende, das ist eine wichtige Frage. Gerade wenn ich so lange mit Gott unterwegs bin, entdecke ich Frucht. Nach Galater 5, 22 entdecke ich Liebe, wachsende Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Sind das Dinge, die in irgendeiner Form auch in mir reifen? Und vielleicht fällt da, wenn wir ehrlich sind, unser Urteil über uns selbst manchmal ganz schön vernichtend aus. Auf der anderen Seite, ihr Lieben, denke ich, wir müssen auch aufpassen, wenn wir nach Frucht suchen in unserem Leben und realistisch daran gehen und nicht das Unmögliche erwarten. Manche geben sich nur so und so viel Zeit und sagen, wenn bis dahin keine Frucht ist, dann hat sich die ganze Sache nicht gelohnt. Was suche ich wirklich an Frucht in meinem Leben? Und wir sind ständig unterwegs und sind von Selbstzweifeln geplagt. Ist da überhaupt etwas, was in mir für Gott lebt? Und wenn du so eine Art von Gefühle kennst, dann kann es hilfreich sein, dann such dir eine Person des Vertrauens, die dir nahe ist, die dich gut kennt, wo du auch in der Lage bist, das Herz mitzuteilen. Und gib dieser Person die Erlaubnis und sag, siehst du Frucht in meinem Leben? Siehst du etwas, was wirklich darauf hinweist, dass deine Verbindung mit Gott wirklich etwas in mir verändert hat? Oder wir bitten Gott direkt und sagen, zeig uns die Frucht, ob da echte Frucht ist. Ob da wirklich etwas ist, was allein entstanden ist aus der Verbindung zu dir. Aus der Verbindung zu Jesus. Ihr Lieben, das eine bleibt, wenn Frucht ausbleibt in einem Leben, das vorgibt, Jesus zu kennen, dann ist das eine ernste Sache. Dann ist das eine ernste Sache. Da ist mit Jesus nicht zu spaßen. Oh, müssen weitergehen, tut mir leid. Aber ich habe noch zwei Punkte und die will ich noch durchziehen mit euch. Mit Jesus ist nicht zu spaßen bei einem fruchtlosen Leben. Mit Jesus ist nicht zu spaßen bei Ablenkungen von der Anbetung Gottes. Mit Jesus ist nicht zu spaßen bei Ablenkungen von der Anbetung Gottes. So, jetzt kommt diese Geschichte, die wir kennen, nämlich diese Tempelreinigung. Möglicherweise ist das die zweite Tempelreinigung. Wir dürfen nicht vergessen, ihr Lieben, in welchem Kontext das geschieht, dass einen Tag vorher dann eine Masse von Menschen, weil die gejubelt hat, als Jesus nach Jerusalem reinkam. Und einen Tag später geht Jesus in den Tempel und richtet ein Chaos an. Rennt durch den Tempel, schmeißt um, was immer er in den Finger kriegt, die Tische, die Stühle und jagt alle Händler aus dem Tempel heraus. Und dabei haben sie noch nicht einmal etwas Unrechtmäßiges getan, denn es war normal gewesen, dass Menschen im Tempel Opfertiere anboten, denn die Leute, die von weit her kamen, für die war das viel zu anstrengend, Opfertiere die ganze Zeit mitzuziehen, hinter sich herzuziehen, so haben sie ihre Opfertiere daheim zu Geld gemacht und dort im Tempel wieder gekauft. Um dann dort die Opfertiere zu opfern. Aber das, was der Text hier andeutet, ist, dass daraus ein Geschäft wurde. Dass diese Händler auf einmal versuchten, Profit daraus zu schaffen. Und ihr Lieben, das können wir uns dann gut vorstellen. Leute, die dann von weit her kommen und dann die Leute sehen, die täglich im Tempel dienen im Prinzip, aber dann hat den Eindruck, okay, die nutzen mich aus.
Die haben das System vertreten. Die machen Profit. Und auf einmal wird das geistliche System, was dazu dienen soll, im Prinzip Gott zu suchen, abstoßen. Nicht mehr attraktiv. Und das ist das, was Jesus, denke ich, hier auch berührt.
Was Jesus jetzt tut, ist ungeheuerlich. Ich habe überlegt, womit können wir das heute vergleichen, um so ein bisschen zu verstehen, wie ungeheuerlich das ist, was Jesus hier eigentlich tut. Könnt ihr euch noch erinnern, Anfang des Jahres, als dieser wütende Mob in Amerika, Trump, dort sich hingestellt hat und dann am 6. Januar da ein paar Tausend das US-Kapitol gestürmt haben, was das für eine Unruhe in Amerika geschafft hat und eigentlich weltweit. Undenkbar, dass das Wahrzeichen amerikanischer Demokratie und Freiheit so gestürmt wird und so entweiht wird, das war für viele Amerikaner schon fast wie eine Art Trauma. Wenn ihr dann die Bilder gesehen habt oder die Videos mal verfolgt habt von den Polizisten oder den Sicherheitsbeamten, die dabei waren, die das aus erster Hand erlebt haben und dann vor dem Ausschuss standen oder saßen und diese Geschichte wiedergeben sollten und erzählen sollten, wie die auf einmal in Tränen, aber sie sagten, das ist undenkbar. Da ist etwas tief in der amerikanischen Seele getroffen worden. Ein Stück der Seele der Nation, von dem, was an diesem Tag in diesem symbolträchtigen Gebäude geschah. Aber was Jesus hier tut, ihr Lieben, ist weit heftiger. Ist weit heftiger. Der Tempel Israels bedeutete den Juden weit mehr als irgendeinem Amerikaner das US-Kapitol. Garland schreibt, der Tempel war die zentrale Institution Israels für das religiöse, politische und das wirtschaftliche Leben. Der Tempel war die Zentralbank Israels, sozusagen die Wall Street Israels. Politisch war es die Machtbasis des Priestertums, das Judäa unter Rom regierte. Religiös stand der Tempel für die Trennung zwischen dem Heiligen und Profanen. Das Allerheiligste, finde ich eine sehr gute Beschreibung jetzt, das Allerheiligste wurde wie ein radioaktiver Kern betrachtet, der alle Unreinheit, alles Böse von Israel abwendet. Der Tempel hatte eine Schutzfunktion für Israel. Es war die Sicherheit, Gott ist in unserer Mitte. Der wird uns bewahren. Wortwörtlich ergänzt treffend, der Tempel ist der eine Ort, an dem Himmel und Erde vereint sind, der absolute Bezugspunkt, der wie der Nordstern als Kompass dient und eine göttliche Sicherheit auf dem Weg durchs Leben garantiert. Finde ich sehr gute, treffende Beschreibung. Der Tempel, ihr Lieben, war Israels Trumpfkarte. Das war die Sicherheitsgarantie. Uns wird es ewig gut gehen, solange wir den Tempel haben, ist Gott in unserer Mitte. Und etwas so Wichtiges, so Heiliges, so Gewaltiges anzugreifen, erfordert enormen Mut. Und genau das besiegelt das Schicksal Jesu. Man geht nicht einfach in den Tempel. Man rast nicht einfach in das US-Kapitol und schmeißt alles um, was man findet, in der Hoffnung, dass dann nur ein paar am Ende verstanden haben, dass man eine Botschaft damit verbindet, oder? Ist Jesus hier zu weit gegangen? Warum ist er so unkontrolliert heftig? Warum ist Jesus so, hätte man das nicht anders ansprechen können, diplomatischer? Die Frage ist, warum? Warum gab es scheinbar keinen anderen Weg? Und der Punkt ist, ihr Lieben, weil die Anbetung Gottes im Tempel nicht mehr das war, wofür der Tempel einmal gestiftet worden ist. Das, was eigentlich im Tempel geschehen sollte, war so nicht mehr möglich. Und das ist die Tragik. Jesus sagt, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ja, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Jesus versteht keinen Spaß. Wenn dein Leben mit Gott in irgendeiner Art und Weise andere davon ablenkt, Gott in Wahrheit zu suchen und Gott anzubeten. Und letztlich, ihr Lieben,
ist das auch schon eine prophetische Handlung, die Jesus hier tut.
Das wird hier nicht deutlich, aber im Johannesevangelium.
Denn Jesus wird später herausgefordert, warum tust du das, was du dort tust? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Brech diesen Tempel an. Und ich werde ihn aufrichten in 3 Tagen. Und was sagt Jesus mit dieser Aussage? Er sagt, dieser Tempel, wo ihr noch Gottesdienste feiert, ist obsolet. Ist vorbei. Dieser Tempel wird fallen. Dieser Tempel ist verflucht, wie der Feigenbaum. Der neue Tempel ist was? Ich selbst. Ich bin der Ersatz für diesen Tempel.
Wir müssen aufpassen, dass die Anbetung Gottes wirklich Zentrum bleibt in allem, was wir tun, wenn wir uns hier treffen. Und da kann jeder von uns dran teilnehmen. Wenn wir hier hinkommen, dass wir bewusst sagen, ich möchte mein Ganzes, mein Inneres wirklich öffnen und Gott hingeben. Jedes Mal neu und mit allen anderen zusammen. Ich will mich in Gebetsstunden oder Gebetsmöglichkeiten auch investieren. Ob innerlich oder auch laut. Aber ich will dabei sein, wenn es darum geht, Gott wirklich anzubeten und aus einer Haltung des Gebets zu leben, weil mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, sagt Jesus. Und das ist auch etwas, wo wir uns immer wieder prüfen müssen, dass wir nicht einfach eine Gruppe irgendwann werden, die zwar geistlich unheimlich aktiv ist, aber das Wesentlichste im Kern verlieren. Und diese Frage müssen wir uns immer wieder gefallen lassen. Besonders natürlich als geistliche Leitung. Aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Wenn mit Jesus nicht zu spaßen ist, wenn mit Jesus nicht zu spaßen ist, bei einem fruchtlosen Leben und bei Ablenkung von der Anbetung Gottes, das Letzte, mit Jesus ist auch nicht zu spaßen bei ungenutzten Gebetschancen, die Veränderung schaffen könnten. Verse 20 bis 25. Das Gebet im Glauben und Vergebungsbereitschaft, ihr Lieben, bereiten den Weg für unmöglich erscheinende Veränderungen. Wir sind am Dienstag und endlich beruhigt sich mal die ganze Sache ein bisschen. Und die Luft, Jesus hat seine Luft rausgelassen am Montag gegen den Feigenbaum, gegen den Tempel. Und Gott sei Dank wird es etwas ruhiger. Dienstagmorgen der Passionswoche. Interessant finde ich jetzt, wie die Jünger reagieren. Sie gehen, sie kommen wieder von Bethanien, gehen an dem Feigenbaum wieder vorbei. Und für mich ist faszinierend, worüber sie reden. Sie reden überhaupt nicht über den Tempel, über die Geschichte von dem Tempel gestern. Das wäre meine Frage an Jesus gewesen. Ich hätte gefragt, Jesus, musste das so heftig sein? Weißt du nicht, dass das Suizid ist, was du dort begangen hast? Aber interessanterweise, darüber reden die Jünger gar nicht. Das spricht für die Jünger. Denn ich denke, sie sind mittlerweile an einem Punkt, dass sie sagen, auch wenn wir Jesus nicht verstehen, was immer er tut, selbst wenn es absolut drastisch ist und nicht nachvollziehbar, es hat seinen Grund und es musste so geschehen. Und dem vertrauen sie. Aber Petrus fragt und sagt, Jesus, der Feigenbaum, den du gestern verflucht hast, der ist verdorrt, von Grund auf. Er ist wirklich kaputt gegangen. Und dann benutzt Jesus das als eine Gelegenheit, um mit ihnen zu reden, Anlass zu geben, Lektionen über Glauben, Gebet und Vergebungsbereitschaft. Ihr Lieben, wenn Jesus jetzt, viele nehmen ja diese Stelle hier und wollen da gerne sagen, okay, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und wird nicht zweifeln in seinem Herzen, sondern glauben, das wird geschehen, dem wird es werden. Also können wir durch die Pfalz gehen und jeder Hügel und jeder Berg, der uns stört, wenn wir nur genügend Glauben haben, lass uns den Glauben testen, dann machen wir einfach die Pfalz platt. Oder im nächsten Schweizer Urlaub, ja, machen wir einfach mal die Alpen platt. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Ich denke, das ist uns schon klar. Aber was meint denn Jesus? Was meint denn Jesus? Ein Hinweis kommt schon, ihr Lieben. Wenn hier steht, wer zu diesem Berg sagt. Richtig? Das heißt, Jesus hat einen ganz bestimmten Berg im Auge. So, und wenn ihr jetzt die Verbindung macht, deswegen habe ich nochmal zu meinem Stift gegriffen, gerade dann, bevor Martin sich hingesetzt hat, könnt ihr euch noch daran erinnern, was in Psalm 43, was wir gelesen haben, was er vorgelesen hat in Vers 3? Könnt ihr euch, wahrscheinlich nicht, das war zu viel, ich weiß. Aber da heißt es dann im Psalm 43, Vers 2, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Merkt ihr was? Tempel und Berg gehören zusammen. In Israel von dem heiligen Berg sprachen, sprachen sie von dem Tempel. So, und der Berg, den Jesus hier meint, wenn er auf einen Berg hinweist, an dem Punkt, wo er steht, hat er wahrscheinlich in dem Moment auf den Tempelberg gezeigt. Dort, wo der Tempel steht und sagt, dieses Hindernis, was die ganze Zeit sich gegen mich und gegen mein Reich richtet, von Anfang an mich erlaubt hat, dass mein Reich Gottes da mit Platz und Wohnung findet. Dieses Hindernis könnt ihr wegheben, wenn ihr glaubt. Wenn ihr den Glauben dazu habt. Er verbindet das natürlich auch mit Gebet. Er sagt also glaubendes Gebet. Ja. Das ist das, von dem, oder wovon Jesus hier an dieser Stelle redet. Er redet von diesem religiösen System Israels. Und Jesus sagt es ja auch schon, so wie in der Geschichte mit dem Falken. Und er sagt es ja schon, dieses System ist eh am Ende. Es wird untergehen. Und ihr könnt es erleben. Und ihr Lieben, es ist passiert ein paar Jahre später. 40 Jahre später ist der Tempel durch Rom, durch den Einfall von Rom, ist der Tempel dann auch verbrannt worden, niedergemacht worden, zerstört worden. Das, was sich im Feigenbaum vorgezeichnet hat, brauchte noch ein paar Jahrzehnte, aber es geschah. Und das System war am Ende. Ihr Lieben, Jesus sagt hier seinen Nachfolgern, egal wie hart der Berg des Widerstandes gegen das Reich Gottes ist, gegen mich oder gegen euch, die ihr versucht, in diesem Reich zu leben, egal wie hart dieser Widerstand, wer im Glauben bittet und nicht bitter wird. Ich denke, in dem Kontext sehe ich auch die Vergebungsgeschichte, weil ihr Lieben, ist es nicht so, wenn wir gegen ein System gehen und wir merken, da ist immer Gegenwind und da ist immer Anfeindung und da ist immer Widerstand. Da ist immer Angriff und Niederträchtigkeit. Kann es sehr wohl in uns passieren, dass wir irgendwann verbittern. Dass wir irgendwann verbittern. Und Jesus sagt, wenn ihr glaubt, und euer Herz nicht verbittert dabei, ihr vergehen könnt trotzdem, dann dürft ihr, dann werdet ihr auch das Wunder sehen, dass selbst die unmöglichsten und härtesten Herzen, die sich jahrzehntelang gegen das Reich Gottes gestellt haben und gegen Veränderungen in ihrem Herzen,
wieder etwas aufweichen, aufbrechen. Und ist das nicht ermutigend? Ist das nicht ermutigend bei all dieser schrecklichen Botschaft, die Jesus heute gibt?
Das finde ich sehr ermutigend. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen, die du innerlich vor Augen hast, wo du sagst, ich bete seit Jahrzehnten dafür, verlier den Glauben nicht. Und egal, was diese Menschen dir antun, verlier den Glauben nicht. Lass dich nicht erbittern, was immer sie dir auch antun. Seh sie in ihrer Verlorenheit. Seh sie mit den Augen Jesu. Und vertraue darauf, dass durch das Gebet, dass du den Geist Gottes bewegen kannst im Leben dieser Menschen, dass das, was du für unmöglich jetzt noch hältst, wo du sagst, das ist ein unmöglich zu überwindender Berg, dass dieser Berg überwunden werden kann. Das ist das, was Jesus hier verspricht. Und das ist eine schöne Zusage. Aber unser Herz muss dabei stimmen, ihr Lieben. Das Gebet im Glauben und Vergebungsbereitschaft bereiten den Weg für unmöglich erscheinende Veränderungen an scheinbar hoffnungslos harten Herzen. An scheinbar hoffnungslos harten Herzen. Ihr Lieben, harte Herzen mögen hart sein und uns verletzen können. Es mag eine Waffe sein, in dem, was andere Menschen uns antun können. Aber die stärkste Waffe liegt in unserer Hand. Die stärkste Waffe liegt in unserer Hand. Durch Gebet und Vergebungsbereitschaft. Möge Gott Gnade schenken, dass wir das so einsetzen können, dass wir es erleben, wie die Herzen, die wir jetzt für unmöglich erreichbar halten, oder sagen, die werden nie erreicht, eines Tages dann doch das Wunder geschieht. Weil es möglich ist. So wie bei diesem Berg. Irgendwann bricht es.